Willkommen bei Teamwork Kills My Vibe manchmal, dem Podcast für Menschen, die Führung und Veränderung nicht dem Zufall überlassen. Heute sprechen wir über eine Phase, die für viele Führungskräfte gleichzeitig aufregend und herausfordernd ist und mitunter oft unterschätzt wird. Nämlich der Neustart als Führungskraft und die entscheidenden Schritte in den ersten Monaten. Warum ist das ein so großes Thema? Weil die ersten 3 Monate eine kritische Übergangsphase sind. Man muss sein Team kennenlernen, sich als Führungskraft positionieren, Prozesse verstehen, Vertrauen aufbauen und gleichzeitig sollte man nach kurzer Zeit erste Resultate liefern. Und das erzeugt Druck. Fachlich, organisational und auch emotional. Und viele stellen sich davor die gleichen Fragen. Wie komme ich gut hinein? Wie werde ich akzeptiert? Wie schnell darf oder soll ich etwas verändern? Und wie viel Nähe ist gut und wie viel Klarheit braucht es? Und genau diese Fragen schauen wir uns heute an. Dafür habe ich eine Frau zu Gast, die dieses Thema nicht nur kennt, sondern lebt, Daniela Korn. Daniela ist seit 6 Monaten Head of Business Development und Sales bei Siemens Personaldienstleistungen und bringt eine beeindruckende Bandbreite an Führungserfahrung mit. Internationale Projektleitung, strategische Geschäftsentwicklung, der Aufbau neuer Bereiche, Change-Prozesse in Startups genauso wie im Konzern. Ihr roter Faden, sie war immer wieder neu, in neuen Bereichen, neuen Teams, neuen Systemen. Und ein großer Teil ihrer Aufgaben war immer, Neues zu schaffen, Menschen zu befähigen und komplexe Strukturen weiterzuentwickeln. Heute sprechen wir darüber, wie sie ihre ersten 100 Tage als Führungskraft angeht, wie sie Vertrauen aufbaut und ohne sich zu verbiegen, wie sie Systeme liest, Veränderungen platziert und Widerstand einordnet und warum Hartnäckigkeit und Empathie für sie kein Widerspruch sind, sondern ihr Erfolgsduo. Ich freue mich unglaublich auf dieses Gespräch. Schön, dass du da bist, Daniela.
Schön, dass ich da bin. Ich freue mich sehr. Danke, Isabella, für die Einladung.
Dankeschön. Daniela, wo sitzen wir hier gerade?
Wir sitzen hier im 21. Bezirk in der Siemensstraße und zwar auch im Bürogebäude Siemens. Wir Siemens-Personen nennen dieses Büro Siemens City und wenn man reinkommt, dann hat man auch wirklich das Gefühl, man kommt in eine Stadt hinein.
Absolut, also ich war sehr beeindruckt beim Reingehen. Es ist alles da, was man braucht, nehme ich an. Deinen Schreibtisch hast du schon gut eingerichtet?
Wir haben tatsächlich Shared Desk. Mhm. Das heißt, theoretisch kann immer der Schreibtisch jeden Tag anders sein. Es gibt dann schon natürlich gewohnte Schreibtische, dass man immer dort in der Ecke sitzt oder eher dort sitzt. Aber grundsätzlich haben wir eine Shared Desk Policy. Daher eingerichtet habe ich ihn noch nicht.
Ja, schade, weil meine erste Frage wäre, mein Schreibtisch verrät über mich das?
Also wenn ich jetzt einen zugewiesenen Schreibtisch habe, was ich ja oft genug schon hatte, dann würde ich sagen, ich bin zwar sehr strukturiert in meiner Arbeit, aber dann doch meine Unordnung lasse ich an meinem Schreibtisch aus.
Okay, zweite Frage, ich mache immer so zu Beginn ein bisschen, damit wir beide reinkommen gut. Zweite Frage ist etwas, das mich immer wieder zum Lachen bringt.
Ich würde sagen, im Büro dann vielleicht sarkastische Kommentare von Kollegen. Was meine ich damit? Als Führungskraft ist man ja doch auch immer wieder ernsten Situationen ausgesetzt. Man kann vielleicht nicht immer das sagen, was man gerade denkt. Es ist einfach eine gewisse Professionalität, an die man an den Tag legen sollte. Und wenn dann ein anderer Kollege oder Kollegin einfach mal ganz frei von der Seele was genau das sagt, was die Person sich gerade denkt, Das finde ich immer sehr erfrischend. Und da kann ich dann immer sehr herzhaft lachen darüber.
Oh, das ist gut. Das ist schön. Ein guter Arbeitstag endet mit
dem Gefühl, ich habe genug getan.
Woran erkennst du das? Ich kann mir gut vorstellen, dass meine Zuhörenden oder unsere Zuhörenden oft an dem gleichen Standpunkt sind. So dieses, woran erkenne ich, dass ich genug getan habe?
Naja, also ich organisiere mich sehr über meinen Terminkalender. Das heißt, ich weiß in der Früh, wie mein Tag aussehen wird. Zumindest das, was vorhersehbar ist. Und da sind wir schon bei dem, was dann oft den Plan zunichte machen kann. Und ich bin eine Planerin und ich hasse es, wenn mein Plan zunichte gemacht wird. Aber wir arbeiten alle mit Menschen. Daher kommen einfach unvorhergesehene Dinge. Und es gibt bestimmte Positionen oder Jobs, da ist das mehr mal weniger. Ich habe gelernt, in diesem Unternehmen, in meiner Rolle, gibt es mehr unvorhergesehene Dinge, als ich es sonst kannte. Das heißt, ich habe gelernt, dass ich meinen Tag einfach nicht zupacken darf, eben nicht voll planen darf. Und ich habe genug getan, sehe ich dann, ja, ich habe zumindest eine strategische Sache irgendwie vorangebracht, mir zumindest 15 Minuten Zeit genommen, um raus aus dem Daily Business zu kommen und mir strategisch Gedanken zu machen. Ich habe mit meinem Team oder mit einzelnen Teammitgliedern gesprochen und ich habe die wichtigsten To-Dos, die ich mir für heute vorgenommen habe, erledigt. Und auch die Meetings, die Termine, die ich hatte, waren wertvoll. Das ist für mich auch immer ein großer Gradmesser von, ich habe genug getan, weil ich der Meinung bin, dass man auch selber viel dazu beitragen kann, dass diese Termine wertvoll sind.
Das bildet die perfekte Brücke zu unserem heutigen Thema. Diesen Einstieg in etwas Neues. Hm. Nämlich, wie gelingt einem der Neustart als Führungskraft und was passiert in den ersten paar Monaten, sagen wir mal die ersten 3 Monate, sind ja so eine magische Zahl. Was passiert da wirklich? Lass uns dort einfach direkt anknüpfen. Wie hast du dich mental auf diese neue Position vorbereitet?
Für mich der erste Schritt als Vorbereitung für einen neuen Job ist tatsächlich, den alten abzuschließen. Das ist etwas, was meiner Meinung nach unterschätzt wird. In jedem Job, in dem man ist, erfüllt man eine bestimmte Rolle. Und damit meine ich natürlich einerseits die Position, den Jobtitel, den man hat, aber auch die Rolle in der Dynamik in diesem System, in diesem Umfeld, in dem Unternehmen. Und für mich ist es immer ganz wichtig, hier zu reflektieren. Was war gut? Was hätte optimiert werden können? Was möchte ich mitnehmen? Was möchte ich dort lassen? Was möchte ich anders machen? Das ist für mich eigentlich der wichtigste Schritt in der Vorbereitung auf den neuen Job. Weil man ein Neuanfang, ein neuer Job ist ja auch die Möglichkeit, ist eine unglaubliche Chance, sich ja auch zu einem gewissen Teil wieder neu zu definieren. Man kommt in ein ganz neues System, man arbeitet mit Personen zusammen, die nicht wissen, wer du bist, die dich vorher nicht erlebt haben. Man kann ja bis zu einem gewissen Grad seine Rolle, sein eigenes Ich vielleicht neu gestalten und Dinge, die einem nicht gefallen haben, eben in der Vergangenheit lassen, im alten Job lassen und dafür neue Dinge mitnehmen. Also das ist für mich ein wesentlicher Punkt.
Oh, und mich beeindruckt gerade diese Antwort, mit dem hätte ich gar nicht gerechnet. Nämlich das ist eh diese klassische, wie bereite ich mich vor? Natürlich Recherche, damit ich inhaltlich, fachlich ein bisschen einen Eindruck bekomme. Aber dass du sagst, dass du den alten Job abschließt und deine Rolle reflektierst, das finde ich wirklich wichtig und gut. Magst du einen Einblick geben, was das vielleicht für Dinge waren, wo du bewusst gesagt hast, das lasse ich gehen, ich als in meiner letzten Rolle, das lasse ich auch da, und was hast du dir bewusst vorgenommen für deine jetzige Rolle?
Was ich gehen lassen möchte, war, dass ich in meiner alten Rolle, da war ich in einer anderen Position und da war es notwendig, auch in vielen Punkten sehr im Detail zu sein, sehr genau zu arbeiten, was natürlich auch die Art, wie dein Daily Doing sich dann gestaltet, auch hier Einfluss nimmt. Und das war etwas, wo ich bewusst gesagt oder gechallenged habe mich selber, kann ich das zum Beispiel weiterführen in dem jetzigen Job? Und es gäbe tausende Details, in die ich mich verlieren könnte, vor allem, weil ich nicht aus der Branche komme und mir in vielen Dingen natürlich das Fachwissen fehlt oder die Branchenerfahrung fehlt und ich könnte mich in tausende Details reinarbeiten. Aber ist es wirklich wichtig für meine Rolle? Und ist es wichtig dafür, weswegen ich da bin?
Aber das kannst du ja noch nicht wissen, solange du noch nicht da bist.
Naja, aber aus dem Bewerbungsgespräch oder aus der Beschreibung der Rolle weiß man ja schon im besten Fall, was der Auftrag ist und was die Erwartungshaltung ist. Und da war für mich klar, nein, das wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen, dass ich in jedes Detail hineingehe und mehr wieder auf einer, ja, ich will jetzt nicht sagen oberflächlich, das Wort klingt immer so abwertend, aber auf einer mehr Überblicksebene mich befinde. Mhm.
so ja. spannend. Und jetzt habe ich eben auch schon gesagt, ich kenne dich und schätze dich als ein Mensch, der sehr strukturiert ist und seine Dinge gerne beisammen hat. Ihr könnt das nicht sehen, aber die Daniela hat sich auf unser Interview sehr intensiv vorbereitet. Da liegen 8 A4-Blätter.
Groß geschrieben, damit ich schnell lesen kann.
Einfach zur Vorbereitung, und ich schätze das so. Und wie geht man jetzt damit um, als jemand, der eben sehr strukturiert ist und sich auf etwas einlassen möchte, aber dann im Endeffekt sich gar nicht so in die Tiefe begeben kann aufgrund der Rolle?
Ja, das ist schwierig und hard to learn. Also ich hatte hier eine Lessons learned, vor allem weil, jetzt mal abgesehen davon, ob jetzt die Rolle es zulässt oder nicht, dass man in jedes Detail kann, ich als Mensch, und ich glaube, da geht es vielen so, ich habe die Dinge gerne unter Kontrolle. Ich habe die Dinge, ich weiß gern, wie sie laufen, ich weiß gern, was auf mich zukommt, ich weiß gern, was erwartet wird. Ja, echtes Leben funktioniert oft anders. Man weiß viele Dinge nicht. Ich bin mit vielen Fragezeichen in diesen neuen Job gegangen. Ich wusste grob, was mich erwartet. Ich meine, wie viel weiß man schon nach einem Bewerbungsprozess, auch wenn der intensiv ist, aber mehr als 2-3 Gespräche hat man in der Regel nicht. Das heißt, es waren viele Fragezeichen da, und das muss ich sagen, das ist Erfahrung. Da habe ich für mich festgestellt, sich immer wieder neuen Situationen, sich denen auszusetzen, wo man eben nicht genau weiß, was einen erwartet. Das ist nicht angenehm und das kann auch natürlich mal schiefgehen, aber man lernt daraus, sich selber zu vertrauen, dass man das schaffen wird. Sich selber zu vertrauen, ich kenne meine Stärken, ich weiß, warum ich da bin, im Groben zumindest, und egal was kommt, ich werde das irgendwie hinbiegen. Aber das ist tatsächlich, ich würde gerne die fünf Tipps geben, wie man das lernt. Ich fürchte, da muss man einfach auch mal selber durch.
Und manchmal sind es eben, so wie du sagst, Lessons learned.
Ja.
Und jetzt kann ich mal, also, oder hol uns da rein, Daniela. Jetzt hattest du diesen Bewerbungsprozess natürlich, du hast deine alte Rolle abgeschlossen, deine alte Tätigkeit, deine vorherige, du hast sehr stark reflektiert. So, jetzt kommt man mit so einer Intention und Motivation und Ambition in diese neue Tätigkeit. Wie waren so die ersten Schritte in deiner neuen Rolle, damit du das warst, was du dir vorgenommen hast, gleichzeitig im Wissen, ich kann da nicht so, also ich habe die Kontrolle ja noch nicht über das, was passieren wird, was auf mich zukommt. Wie kann ich mir das vorstellen, wie waren die ersten Tage und Schritte?
Ja, man kommt ja natürlich rein, und vor allem ich habe ja die Rolle Sales, aber auch Business Development, und als Business Development ist es Teil der Jobbeschreibung, zu verändern. Und dann kommt man natürlich in ein neues System rein, ist super motiviert, so wie du sagst, und es liegt in der Natur der Sache, dass man als von außen kommende Person sofort mal Dinge sieht, die man anders machen könnte. So, das ist eine Option, dass man das dann sofort macht. Da macht man sich wahrscheinlich am Anfang nicht unbedingt beliebt. Also hier auch meine absolute Empfehlung, das nicht zu tun am Anfang. Das, was für mich das Wertvollste ist und was auch einer meiner wichtigsten Tipps wäre für den Anfang, wenn man wo reinkommt, einfach nur zuhören. Für die ersten, und ich meine wirklich Wochen, nicht nur Tage, für die ersten Wochen so viele Gespräche wie möglich führen, auf einen Kaffee gehen, auf ein Mittagessen gehen, unterhalten, Fragen stellen, viele Warum-Fragen und zuhören. Man erfährt so viel über das System, wenn man das befolgt. Und die Dinge, die man sieht, die zu verändern sind, die laufen einem ja nicht davon. Die kann man nachher immer noch umsetzen. Aber vielleicht ändert sich dann auch der eigene Blickwinkel darauf. Weil es hat immer einen Grund, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Auch wenn der Grund vielleicht schon 10 Jahre zurückliegt, was tatsächlich oft vorkommen kann. Aber wenn man hineinkommt und sofort mal sagt, hey, das machen wir anders und das könnten wir so machen und das so machen, eben einerseits, ja, wird man keinen guten Start haben zwischenmenschlich. Und das Zweite, ich finde, es ist auch auf eine gewisse Art respektlos gegenüber dem, was da ist.
Man sagt ja auch, dass das Alte würdigen oder das Bestehende natürlich in seiner Form annehmen, weil das alles seine Berechtigung hat, so wie du sagst. Irgendwann ist es ja entstanden.
Genau, genau. Und der Satz, das ist historisch gewachsen, den habe ich sehr oft gehört. Und ja, natürlich, da kann man jetzt darüber lachen und schmunzeln, aber es ist so, wie es ist. Es ist historisch gewachsen. Und je größer das Unternehmen ist und je länger es dieses Unternehmen schon gibt, desto mehr gibt es davon. Das heißt nicht, dass man das alles auch stehen lassen soll, so wie es ist, aber es auf eine gewisse Art und Weise würdigen und verstehen, warum es so ist. Mhm. Also mein erster Tipp ist zuhören und Fragen stellen, definitiv. Meine zweite Empfehlung, wenn man neu in eine Rolle kommt, noch einmal klarstellen, was ist mein Auftrag? Und da waren wir vorher schon bei Bewerbungsprozessen. Natürlich erfährt man hier, warum gibt es diese Rolle überhaupt, was ist das Ziel und so weiter. Aber ja, das sind wenige Infos in den meisten Fällen. Und wenn man schon dann mal 2-3 Wochen im Unternehmen ist, vielleicht nach dem ersten Monat, wirklich noch einmal ein intensives Gespräch mit der eigenen Führungskraft führen, klarstellen, was ist mein Auftrag? Weil oft sind es ja auch, ist es eine Bandbreite an Erwartungen, die an diese Rolle gelegt werden. Und hier auch zu versuchen, mal vielleicht da und dort einzuschränken und schon zu kanalisieren, um was geht es wirklich. Und dann sind sie aber auch, es sind ja auch nicht immer nur Ziele, um die es geht, sondern auch, was ist der Auftrag vielleicht auf meine Rolle? Hm. Ist es, ich als Business Development zum Beispiel, es ist Teil meiner Rolle und auch Erwartungshaltung, zu challengen. Eben den Status quo zu challengen. Das ist aber nicht die Erwartungshaltung von jeder anderen Rolle. Es kann auch sein, dass die Erwartungshaltung an eine Rolle ist, diplomatisch zu sein. Und mehr Diplomatie hier hineinzuführen in das System. Und das sind, finde ich, Feinheiten, die aber extrem wichtig sind, diesen Auftrag nochmal abzuklären.
Und du sprichst da so was Wichtiges an und ich habe das Gefühl, manchmal auf der Strecke vergisst man das, jetzt nicht nur als neue Führungskraft, sondern generell als Menschen, die da in Unternehmen arbeiten, dass wir Rollen innehaben.
Ja.
Dass daran Erwartungshaltungen geknüpft sind, nämlich nicht an uns als Mensch, sondern an unsere Rolle, die wir innehaben und die Frage, welchen Auftrag erfülle ich hier oder habe ich zu erfüllen und das auch natürlich am Anfang einer neuen Tätigkeit und ich bin der Meinung, immer wieder mal zu überprüfen und zu schauen, was ist der Auftrag aktuell wieder an meine Rolle, an meine Tätigkeit und ich finde, das schafft auch eine Form von Distanz zu mir als Mensch, sondern so wie du sagst, in deiner Rolle als Business Developer gibt es die und die Erwartungshaltung. Das heißt, du hast am Anfang ganz oft auch noch immer den Kontakt zu deiner Führungskraft gesucht.
Ja.
Hast du diese Erwartungshaltung an deine Rolle auch von deinem Team abgeholt?
Ja, natürlich. Genau, also das ist dann der dritte Punkt, der sich natürlich sehr stark an die Rolle der Führungskraft koppelt. Natürlich so schnell wie möglich mit dem eigenen Team in Kontakt zu treten. Mhm. Auch hier Kaffee gehen, plaudern, Mittagessen gehen, mal abholen, Fragen klären. Also ich mache das meistens so, wenn ich als Führungskraft in ein bestehendes Team komme und das ist ja immer, es ist ja ein Unterschied, ob man ein neues Team aufbaut oder ob man in ein bestehendes Team schon kommt. Das macht einen großen Unterschied. Ich mache gern am Anfang ein Meeting mit allen gemeinsam. Weil für mich ist das wichtig, dass alle mal die gleichen Botschaften bekommen, alle gleichzeitig abgeholt werden. Man glaubt das nicht, was dafür Gedanken teilweise sonst auch kursieren, ja, mit der Person hat sie zuerst ein Meeting gemacht und ich war erst die dritte oder was auch immer. Es ist einfach so, wir sind alle Menschen. Deswegen mache ich immer gern ein Meeting mit allen gemeinsam. Und da auch einfach nur mal jeder vorstellen, alle sagen, was sie in ihrem Daily Doing machen. Wenn wer möchte, natürlich auch was von sich selber erzählen. Wie laufen Meetings bisher ab? Also ich hole viel so den Status quo auch ab. Natürlich erzähle ich auch was über mich selber, über meine Vergangenheit. Wenn ich schon genau weiß, auch eben, warum bin ich jetzt genau da? Oder zumindest mal, warum wurde diese Stelle geschaffen? Und wenn ich es schon weiß, wobei das am Anfang eben in den ersten 1-2 Wochen wahrscheinlich noch nicht der Fall sein wird, vielleicht 1-2 grobe Visionen von mir, die ich habe hier an diese Rolle. Und natürlich Fragen klären. ganz viel Raum für Fragen lassen. Es werden viele Fragen kommen.
Hast du dein Team vorbereitet auf dieses erste Meeting im Sinne von, Achtung, Achtung, da wird es das geben. Wahrscheinlich hat das auch ein bisschen länger gedauert, nehme ich an.
Genau.
Und hast du dann auch quasi schon darum gebeten, macht euch Gedanken, was wollt ihr wissen von mir, also dass die nicht unvorbereitet in das Meeting kommen?
Ja, also da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Ich habe beides ausprobiert. Ich habe schon einmal ausprobiert in meinem vorigen Job, dass ich tatsächlich bestimmte Fragen vorab geschickt habe. Macht euch bitte dazu Gedanken. Das ist Geschmackssache. Bei mir war das, als ich das gemacht habe, war ich nicht ganz neu in einem Unternehmen, sondern da bin ich von einem Teil in einen anderen gewechselt und habe hier auch ein Team übernommen. Da würde ich das empfehlen. Das ist ein gutes Instrument, da schon gleich gute Informationen zu bekommen, eben auch die Chance geben dem Team, dass sie sich da vorbereiten auf bestimmte Fragen, wenn die schon konkreter sind. Wenn man jetzt ganz neu wo reinkommt und es kennt, man kennt mich noch gar nicht, dann finde ich, kann das auch etwas befremdlich wirken. Hm. So von wegen, okay, jetzt haben wir jetzt das erste Meeting und jetzt schickt sie uns gleich Fragen zur Vorbereitung. Das muss man selber abwägen. Es hat beides Vor- und Nachteile. In der jetzigen Position, in der ich bin, habe ich es nicht gemacht. Da habe ich im Endeffekt die Einladung ausgeschickt und natürlich im Beschreibungstext kurz dazu geschrieben, was es geht. Es ist ein Kennenlernen. Es geht mir darum, zu sehen, was macht ihr? Ja, wie schaut euer Daily Doing aus? Aber auch ich als, vor allem als Person kennenlernen und die ersten Fragen klären. Das war's.
Klingt sehr einladend auf alle Fälle.
Ja, also wie gesagt, es sind beides gute Möglichkeiten mit Fragen vorab oder nicht. Das ist Abwägungssache nach der Situation, meiner Meinung nach. Mhm. Ja, und dann Einzelgespräche, auf jeden Fall auch. Also nicht direkt anschließend, aber halt dann in den Tagen darauf, habe ich mit jedem meiner Teammitglieder Einzelgespräche gemacht, wo es für mich darum geht, nochmal wirklich diese Person mehr kennenzulernen. Für mich ist da wichtig, das, was gesagt wurde im Teammeeting, nochmal wiederholen. Mhm. Also gleich ein guter Tipp, man kann nie zu viel kommunizieren, man kann aber leider sehr oft zu wenig kommunizieren. Also immer wieder die wichtigsten Dinge wiederholen, vor allem am Anfang. Und was auch natürlich gleich ein sehr guter Eindruck ist, ich schaue immer, dass ich mir bei so einem Teammeeting, wenn es dann reihum geht und jeder erzählt kurz was über sich, dass ich mir eine Sache merke pro Person. Und die schreibe ich mir auf. Und auf die gehe ich dann in dem Einzelgespräch nochmal darauf ein.
Fachlicher Natur oder persönlicher Natur?
Nein, im Idealfall persönlicher
Natur. Okay.
Und das können ganz Kleinigkeiten sein, wie die Person sagt, ich mache meistens Montag Homeoffice, weil da bringe ich meine Kinder zur Schule, bla bla bla. Und dann gehe ich im Einzelgespräch darauf ein, hey, du hast erzählt, du hast zwei Kinder, wie ist denn das so, wie alt sind die? Und frage da noch mehr rein. Das zeigt, dass man aufmerksam ist, dass man zugehört hat und das zeigt Interesse am Menschen.
Und da muss ich jetzt kurz einhaken, weil so wie du gerade vorher gesagt hast, man kann nicht genug kommunizieren. Wir wissen es alle und trotzdem tun wir es oft, weil wir einfach, im Alltäglichen geht das oft unter. So. Für mich sind Mitarbeitergespräche auch total wichtig und ein wichtiges Instrument. Können wir da nochmal ganz kurz reinzoomen? Wie bereitest du dich auf diese einzelnen Gespräche vor? Wenn du jetzt sagst, sowas, und ich finde das so super zu sagen, zumindest ein persönliches Merkmal sich notieren und um darauf wieder einzugehen. Wie stellst du auch sicher, dass du in diesem Gespräch mit der einen Person absolut präsent bist und da bist?
Das ist tatsächlich eine aktive Entscheidung, die man treffen muss und nicht nur am Anfang, sondern während dem Meeting die ganze Zeit oder während dem Termin. Meeting klingt immer so ganz strukturiert und mit Agenda. Es ist keine, natürlich, wenn es ein persönliches Gespräch ist, kein Handy, kein Laptop, mein Notizblock. Mehr liegt vor mir nicht. Wenn es ein Online-Gespräch ist, dann schaue ich auch wirklich, dass ich E-Mail zumache. Weil es ist so, wir sind alle nur Menschen und wenn dann das E-Mail aufpoppt, rechts unten in der Ecke, dann schaut man einfach kurz darauf und wir wissen es alle, man sieht es sofort. Man sieht es sofort an der Augenbewegung, ob das Gegenüber bei mir ist oder nicht. Also da brauchen wir uns nichts vorhalten. Diese Präsenz ist extrem wichtig und was hier mir geholfen hat, nicht zu sehr in Gedanken schon bei der nächsten Frage sein. Mhm. Ich habe das am Anfang, als ich Führungskraft wurde, ganz stark gemacht, und das war wahrscheinlich eines meiner größten Learnings, dass ich das Gefühl hatte, ich muss immer perfekt vorbereitet sein auf jedes Gespräch mit meinem Team. Und vor allem, wenn es natürlich ein Mitarbeitergespräch ist, ein Weiterentwicklungsgespräch ist, dann natürlich noch mehr. Und ich habe mir 10 Fragen aufgeschrieben und habe mir überlegt, welche Messages möchte ich überliefern. Und das Ergebnis war, dass ich im Gespräch gar nicht wirklich präsent bei dem war, was das mir das Gegenüber gesagt hat, sondern ich in Gedanken schon überlegt habe, okay, welche Frage sollte ich jetzt noch stellen und was sollte ich jetzt noch sagen und was wäre wichtig anzubringen. Das heißt, ich war eigentlich mehr bei mir als beim Gegenüber. Und das kann ich nur mitgeben. Natürlich ist es wichtig, sich vorzubereiten, vor allem wenn es Entwicklungsgespräche sind. Das ist man dem Mitarbeiter auch schuldig, sich vorzubereiten hier. Aber auch aktiv im Moment sein und viel mehr auf das eingehen, was die Person sagt. Vor allem dieses zwischen den Zeilen. Hm. Und das bekommt man nicht mit, wenn man mit dem Gedanken schon bei der nächsten Frage ist.
Und ich ergänze dann noch, ich gehe davon aus, dass das bei dir natürlich der Fall ist, das Interesse, das man zeigt, muss auch ernsthaft sein.
Ja, natürlich.
Weil nur die Frage stellen, ach, du hast Kinder, erzähl mir mehr.
Ja, natürlich.
Das erkennen, so wie du sagst, Menschen auch sofort, ob man ehrliches Interesse an der Person hat oder nicht.
Aber das ist ein Schlüsselfaktor. Also ich würde schon sagen, das ist eigentlich Voraussetzung, wenn man Führungskraft ist. Und damit lösen sich auch viele Themen. Wenn man wirklich ernsthaft das Interesse an den Menschen hat oder wenn man verstanden hat und zwar wirklich Intus hat, Mitglieder in einem Team sind vieles. Sie sind Ressourcen, sie sind Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, sie sind Headcounts, aber sie sind eben vor allem Menschen. Hm. Und wenn man wirklich für sich verstanden hat, dass das alles nur Menschen sind mit ihrem eigenen Leben, mit ihren eigenen Sorgen, Ängsten, Bedürfnissen, Wünschen und die Arbeit selber vielleicht nicht immer gerade den größten Stellenwert hat in dem Leben dieser Person, dann macht es das Miteinander auch viel einfacher. Man muss ja einfach nur von sich selber ausgehen. Ich liebe meinen Job und ich arbeite sehr gerne und ich arbeite gern viel. Aber es gibt auch bei mir Zeiten, da ist jetzt dieses eine Problem in meinem Arbeitsalltag ja jetzt nicht meine größte Sorge, weil es gerade andere Themen in meinem Leben gibt. Und das ist wichtig, immer präsent zu haben. Dann geht man auch mit einer ganz anderen Erwartungshaltung an das Gegenüber. Und vor allem, es wird sofort erkannt. Mhm. Also es wird erkannt vom Team, hey, das ist jemand, die versteht eben, dass da noch mehr ist als Arbeit. Und man wird geschätzt als Mensch, nämlich. Ja. Das ist es. Das Gegenüber fühlt sich dann wahrgenommen, nicht als Arbeitskraft, sondern als Mensch, als Ganzes.
Und ich sage immer, es darf beides bestehen. Dieses, wir haben alle hier einen Job zu erledigen und zu tun und wir sind Menschen mit unseren ganz individuellen Bedürfnissen. Und beides zu sehen und beides zu akzeptieren, dass beides gleichzeitig da sein darf, denke ich auch, dass das Leben einfacher macht. Das Führungskraft und das Arbeiten im Team.
Ja, ja.
Wie hast du, abgesehen davon, jetzt dieses erste Meeting zu beginnen, dann die individuellen Gespräche, wie hast du in den nächsten Wochen, Monaten noch Vertrauen aufgebaut in dein Team? Weil du hattest ja die Mission, nicht zugleich, nicht zu Beginn etwas zu verändern, aber natürlich, da sollte sich etwas verändern. Wie hast du das noch geschafft, Vertrauen aufzubauen?
Also wie gesagt, das Erste habe ich schon gesagt, mit dem Interesse, wirklich authentisches Interesse an der Person, am Menschen. Das ist wirklich ganz wichtig. Das Zweite, worauf ich sehr achte und Wert lege, ist, dass ich keine Zusagen mache, die ich nicht einhalten kann. Das heißt natürlich einerseits nicht so etwas Ja sagen, wo ich mich nicht darauf verlassen kann, dass ich dieses Ja auch einhalten kann, aber, und das ist etwas, was ich so oft sehe, was nicht gemacht wird, auch wenn ich zu etwas Nein sage, das auch einhalten. Das kann man jetzt sagen, ja, eben das Leben, was man sagt. Ja? Also das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt von Authentizität, aber eben dann auch Vertrauen aufbauen. Das, was ich sage, das lebe ich auch und das meine ich ernst. darauf kann man sich verlassen. Auf das, was ich sage, kann man sich verlassen. Und es gibt diesen Spruch, man kann sich nur auf ein Ja verlassen, wenn man sich auch auf ein Nein verlassen kann. Das ist, und das sind natürlich einerseits, kann man jetzt, ja, natürlich, okay, gut, dann sage ich zu nichts, dann mache ich keine Zusagen. Das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach, wenn man sich mal selber beobachtet, eine Zeit lang, wie oft man zu etwas sagt, ja, das können wir uns anschauen. Ja, das ist wichtig, nehmen wir das mit ins nächste Meeting. Ja, darüber reden wir das nächste Mal. Reden wir das nächste Mal darüber?
Und wann ist das nächste Mal?
Und wann ist das nächste Mal? Nehmen wir das Thema mit ins nächste Meeting? Und wer denkt daran, dass es im nächsten
Meeting ist? Wie gut ist das, Daniela, dieses sich einfach mal selber zuhören beim Reden, oder? Und sich bewusst machen, was wir den ganzen Tag von uns geben.
Und das sind so Kleinigkeiten. Ja, weil ich weiß ganz genau, dass sich jetzt viele denken, die zuhören, naja, aber das ist ja nicht so eine große Sache. Es ist eine große Sache, wenn es dann die Summe ist. Wenn ich sage, das besprechen wir im nächsten Meeting, dann schreibe ich mir das auf und ich trage mir das in meinen Kalender ein. Ich bin da sehr akribisch und dann ist es auf der Agenda vom nächsten Meeting drauf. Wir haben einmal im Monat ein großes Team-Meeting, also mit ein längeres Team-Meeting persönlich, wo wir uns alle sehen. Wir sind sonst auf Bundesländer verstreut. Und die Vorbereitung auf dieses Meeting ist für mich extrem wichtig. Und da nehme ich mir auch sehr viel Zeit, weil ich eben genau zurückdenke an die Meetings davor, an die Einzelgespräche, an die Team-Meetings. Wo haben wir was besprochen? Wo haben wir gesagt, das ist wichtig, das sollten wir uns anschauen? Dieses Jahr, ja, das sollten wir uns mal anschauen. Das passiert nie, wenn man es sich eben nicht notiert und wenn man es nicht ernst nimmt. Und das schafft eine gewisse Art von Verbindlichkeit. Und das ist in meinen Augen extrem wichtig zum Vertrauen aufbauen.
Okay, aber was sagst du jetzt, wenn du nicht sagst, okay, wir schauen uns das dann das nächste Mal an? Was ist so deine Antwort dann, deine reflektierte und präsente Antwort?
Also oft kommt das ja dann von einem Gegenüber zum Beispiel oder jemand in meinem Team sagt, hey, ja, können wir uns das mal anschauen? Und dann kann ich sagen, ja. Oder ich sage, gerne. Wann? Wann wollt ihr euch das anschauen? Sollen wir uns das im nächsten Teammeeting anschauen? Wie viel Zeit sollen wir uns dafür reservieren?
Das heißt, du gibst auch so ein bisschen die Verantwortung wieder ab ans Team im Sinne von, was braucht ihr von mir?
Ja, ja. Es ist ein Wechselspiel natürlich. Einerseits, einerseits kann es von mir Themen sein, die ich anbringe, wo ich sage, das ist ein wichtiges Thema. Und ja, natürlich auch ich sage manchmal, ja, das sollten wir uns anschauen oder das schauen wir uns das in ein paar Wochen an oder sowas. Aber das Wichtige ist, denke ich, dass man sich dessen bewusst ist. Und oft spreche ich das aus, und in dem Moment kommt schon, ah, Moment, was heißt denn das jetzt? Und dann kommt schon in meinen, sind die Gedanken, mach es konkret. Und das ist so wichtig, dieses, mach es konkret. Und dann bessere ich mich dann oft auch aus und sage, ja, Moment einmal, aber das ist dann sehr Larifari, okay, wann wollen wir es uns jetzt wirklich anschauen? Im nächsten Teammeeting oder im nächsten Einzelgespräch? Wollen wir uns dafür mehr Zeit nehmen? Also es ist ein Wechselspiel, aber es ist schon die Verantwortung, finde ich, einfach der Führungskraft, diese Dinge nicht im Sand verlaufen zu lassen.
Oh gut. Hast du das Gefühl, dass die Art und Weise, wie du sprichst und so verbindlich in deiner Art und Weise bist, dass sich das übertragen hat auf dein Team, auf deine Teammitglieder?
Ja, zum Teil. Sowas braucht natürlich Zeit. Ich bin jetzt eben seit erst oder schon 6 Monaten hier. Aber ich merke, dass mein Team vor allem bei Einzelgesprächen immer mehr mit Punkten kommen, die sie schon auch in ihrem Notizblock aufgeschrieben haben. Darüber möchte ich heute mit dir sprechen, das habe ich mitgenommen. Am Anfang war das mehr ein, ja, wir sitzen jetzt da, über was reden wir denn? Also da merke ich schon so kleine Veränderungen. Ja.
Bevor wir zum Thema die Art und Weise, wie du dann Business Development betreibst, gehen, weil du es angesprochen hast, Meetings. Und Meetings sind ja ein Schlüsselfaktor in jeglicher Zusammenarbeit. Hast du da einen Tipp, wie man es anders machen kann?
Was ich gern mache, ist natürlich immer ein Check-in, ein Check-out, das ganz unterschiedlich gestaltet werden kann. Ich mache das gern mit Fragen und natürlich, also da, wenn man das googelt oder wenn man die KI fragt, findet man tausende Möglichkeiten. Ich kann das sehr empfehlen. Ja, es kostet etwas Zeit. Es kostet halt 5 Minuten, 10 Minuten, je nachdem Zeit. Aber es ist für mich so wertvoll, weil es ein, so wie der Name schon sagt, ein wirklich ein Einchecken in diesen Termin ist. Und man ist gedanklich auch wirklich da. Und genauso auch ein Auschecken. Auch hier nochmal wirklich, ich benutze bei einem Checkout gerne irgendeine Frage oder eine Technik, das diesen Termin nochmal Revue passieren lässt. Mhm. Oder etwas, das alle Personen dazu auffordert, sich etwas mitzunehmen. Das ist dann wirklich so, dass man sagt, okay, da bin ich mir jetzt eines Ergebnisses bewusst und das nehme ich mit. Und das Zweite, wo ich schon sehr streng bin, auch wenn das jetzt vielleicht böse klingt, das Wort streng, ist die Aufmerksamkeit beim Meeting haben. Es ist einfach so oft, dass man nebenbei arbeitet, aber vor allem bei den Terminen mit meinem Team, da achte ich schon sehr darauf, dass jeder mit der Aufmerksamkeit da ist. Und das ist auch wie eine Vereinbarung, die ich treffen möchte. Und nur dadurch, dass die Aufmerksamkeit wirklich da ist, verändert das schon so viel im Termin. Und das ist manchmal, da muss man auch etwas hartnäckig sein, weil nur von einmal am Anfang sagen, so bitte Laptops weg, Handy weg, jetzt sind wir da, und dann glaubt man, dass das so funktioniert. Das ist oft nicht so.
Na und vor allem, wir haben es alle mit erwachsenen Menschen zu tun. Genau. Jetzt steht da jemand davor, ja, die ist unsere Führungskraft und sagt dann bitte alle die Handys weg. Da braucht es auch ein Standing und eine Souveränität, oder?
Ganz genau. Und es gibt viele, und ich hatte das am Anfang auch, dass ich dann mich nicht dann getraut habe, noch einmal was zu sagen, weil genau wie du sagst, ich hatte den Gedanken, ja, was glauben die jetzt von mir jetzt, ich bin jetzt wie ihre Mama oder so und sage, nein, du gib das Handy weg. Aber für mich, ich habe es dann in meinem Kopf wirklich auch nochmal geframed, warum ist mir das so wichtig? Warum will ich, dass jeder mit der Aufmerksamkeit da ist? Weil es eine Art von Respekt und Wertschätzung jedem gegenüber ist und unserer Zeit. Und dadurch, dass für mich diese Message so klar war, habe ich das auch viel besser rüberbringen können. Und genau eben mit dieser Aussage. Und wenn man das so framed, das ist jetzt respektlos den anderen gegenüber und unserer Zeit gegenüber, dann traut man sich nicht so oft aufs Handy zu greifen. Mm. Weil dann steht man auch ein bisschen blöd da vielleicht vor der Gruppe.
Total gut. Das sind wirklich wertvolle Tipps. Dankeschön. Lass uns rüberhupfen eben zu dieser Veränderung. Ich kann mir gut vorstellen, dass unsere Zuhörenden da auch oft an einen Punkt gelangen, wo man sich denkt, so, wann ist der richtige Zeitpunkt, das jetzt anzusprechen, dass gewisse Prozesse mitunter anders gestaltet werden können, besser oder manches sogar komplett wegfallen darf. Wie hast du das gestaltet? Wann war der Moment da? Woran hast du es erkannt? Wie bist du es angegangen?
Durch diese Anfangsphase mit viel Zuhören und Warum-Fragen stellen, damit hatte ich schon mal viel Futter. Also natürlich auf der einen Seite sieht man, wenn man wo neu reinkommt, oh, das funktioniert nicht oder das funktioniert super und könnte man noch mehr davon machen, ist ja auch eine durchaus Variante. Oder eben das könnte man anders machen. Das ist mal der erste Eindruck, was da alles entsteht. So, und dann kommen diese Fragen, das Zuhören, das ist dann wie so der Unterbau, dass man mal versteht, warum sind diese Sachen so. In meinem Fall war es dann so, dass dann tatsächlich viele Dinge weggebröckelt sind von den Themen, wo ich mir am Anfang gedacht habe, das könnte man anders machen. Manchmal kommt man dann noch drauf, es macht auch Sinn, so wie es jetzt ist. Ja, und dann, ich habe das Gespräch mit meiner Führungskraft gesucht, also ich habe sowieso regelmäßig Austausch mit meiner Führungskraft, und dadurch, dass es ja auch wirklich die Erwartungshaltung an meine Rolle, an meine Position war, hier zu challengen und zu sehen, was gibt es auch für andere Möglichkeiten. Ich habe das alles gesammelt, in große Kapitel geteilt, in Unterkapitel, habe da einfach gemalt auf einem Blatt Papier, skizziert und bin einfach mit dem zu ihr. Und dann hatten wir ein längeres Gespräch dazu, mit dem Fokus eben auf diese Gedanken von mir. Und dann haben wir gemeinsam begonnen zu sortieren. Mhm. Was macht Sinn, was macht nicht Sinn, was ist jetzt Prio, was ist keine Prio. Auch was ist hey, das ist nicht dein Bereich, ja? Aber da wieder doch, da schaust du mehr rein. Und das ist ganz wichtig, sich da auch diese Priorisierung und dieses gemeinsame Verständnis von der Führungskraft abzuholen. Weil nur dann kann man den Weg auch gemeinsam gehen.
Mhm.
Weil Veränderungen, mal mehr, mal weniger, aber im Großen und Ganzen haben die wenigsten Menschen Veränderungen gern. Und das heißt, man kann natürlich auch auf Widerstand treffen. Und da ist es ganz wichtig, auch den Rückhalt von der Führungskraft zu haben. Mhm. Und selber auch dahinter zu stehen. Und das wirklich auch selber vertreten zu können. Das heißt, konkret gesagt, meine Tipps wären, erstens natürlich alle Gedanken sammeln. Vor allem am Anfang, auch wenn dir irgendwo in Terminen, wenn dir zwischendurch, wenn dir Fragen in deinem Kopf aufpoppen, wenn du Dinge siehst, schreib sie auf, weil in 5 Monaten hast du sie vergessen. Also immer den Eindruck aufschreiben, irgendwo in einem Notizblock, dann eben natürlich ganz viele Infos einholen, Fragen stellen und dann für sich mal sortieren. Für sich mal sortieren, was sind die groben Bereiche, was sind da konkretere Dinge, vielleicht hat man auch schon Kennzahlen, die man da einfließen lassen kann und dann mit der Führungskraft reflektieren.
In Bezug auf Widerstand, jetzt hast du gesagt, der Rückhalt der eigenen Führungskraft wäre wichtig, nämlich im Umgang jetzt mit dem eigenen Team oder mit den Menschen, mit denen man unmittelbar zusammenarbeitet.
Generell, genau, im Unternehmen.
Wie kann man dem noch ein bisschen entgegenwirken? Weil du sagst eben, Veränderung ist, wir leben aber gerade in einer Welt und in einer Zeit, wo sich alles ständig verändert. Wie begegnet man Menschen wertschätzen und dann doch natürlich im Sinne von, hey, ich habe einen Auftrag hier, die Veränderung braucht es jetzt. Wie kann ich mir das vorstellen, ohne dieses Vertrauen, das ich mir vielleicht am Anfang erarbeitet habe, oder Sympathie und oder, gleich einmal wieder zu zerstören?
Auch hier wieder, und deswegen finde ich, führt so vieles auf das zurück, den Mensch als Mensch zu sehen. Auch hier wieder, für mich ist der erste Schritt zu verstehen, woher kommt der Widerstand. Eine Person sagt nicht einfach Nein aus einer Laune heraus. Ja, manche machen das. Manche sind einfach chronische Widerständler. Ja, solche Menschen gibt es auch, aber von Gott sei Dank nicht so viele. In den meisten Fällen kommt ein Widerstand aus einer gewissen Angst, einer gewissen Sorge, einer Motivation heraus. Und das ist für mich immer der erste Schritt, zu verstehen, was ist das? Was steht dahinter? Und da können tatsächlich ganz fundamentale Sachen dahinter stehen. Das kann sein, ich bringe als Veränderung an, hey, diesen Prozess könnte man doch viel effizienter gestalten und man könnte ihn sogar automatisieren. In 3 Monaten würde dieser Prozess nur mehr ein Viertel der Zeit kosten. Kann sein, dass die Person, die diesen Prozess gerade durchführt, Angst um ihren Job hat.
Mhm.
Oder muss ja noch nicht mal so weit gehen, Angst um ihren Job, vielleicht auch Angst um ihre Wertigkeit im Unternehmen hat. Und das ist es wichtig zu verstehen. Deswegen ist mein erster Tipp, wenn man auf Widerstand trifft, nicht drüber fahren. Nicht sagen, ja, aber jetzt so ist das und wir müssen das machen und ich verantworte das Business Development und es ist meine Erwartungshaltung auch zu challengen und das müssen wir jetzt verändern. Das ist der falsche Weg. Ja, wenn man dann irgendwelche Veränderungen vielleicht durchbekommt, dann kostet es einen sehr viel Energie. Also das würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Damit man auf das draufkommt, was dahinter steckt, hilft es auch wieder, viel zu kommunizieren. Mit den Personen, wo man vielleicht schon im Vorhinein sich denkt, die könnten da was dagegen sagen, oder wenn das auch schon so war, ja, es gibt ja diese typischen Meetings, man äußert eine Idee, einen Vorschlag und es wird mal kollektiv abgelehnt. Und es kommt, nein, das geht nicht, weil, na, das haben wir schon mal probiert und das hat nicht funktioniert.
Das sind die klassischen Bullshit-Sätze.
Der Klassiker, genau, das haben wir alle schon erlebt und haben alle super gern. In so einem Fall mache ich dann eben gerne Einzelgespräche mit diesen Personen, die in dem Termin waren. Denn oft ist es einfach nur ein kollektives Verständnis, dass etwas nicht funktioniert. Aber wenn man das aufbricht und mit den einzelnen Personen spricht, merkt man, dass das in den Einzelfällen gar nicht so ist. Ich hatte schon Gespräche, da hat dann die Person gesagt, naja, also weißt du, ich finde das ja eh nicht so schlecht, die Idee. Aber der Kollege XY oder die Kollegin XY, die sind halt total dagegen. Und das ist total witzig, wenn man dann in den Gesprächen ist. Also das heißt, aufbrechen, mit einzelnen Personen sprechen, versuchen reinzuhören, zu fragen, was steht wirklich dahinter, hinter diesem Widerstand. Und eine Technik, die ich auch gerne mache, ist wirklich dieses Große von, nein, das funktioniert nicht, da auch hinein. Was funktioniert konkret nicht? Auf die einzelnen Punkte und dann, okay, und wenn dieses Problem gelöst wäre, was wäre dann?
Also du lässt dich nicht gleich irritieren von, na, das haben wir schon gemacht, na, das funktioniert nicht, im Sinne von, da bringt man was Neues und dann wird das gleich mal wieder...
Nein, das hilft überhaupt nichts, sich zu ärgern, das hilft gar nichts. Und vor allem hilft es nichts, das persönlich zu nehmen.
Genau, und das, auf das möchte ich nämlich hin, wie schaffst du es, in all dieser Veränderung, in all diesem Antrieb, den du natürlich auch hast, Dinge zu verändern, es nicht persönlich zu nehmen? Und dich emotional persönlich abzugrenzen.
Weil ich weiß, dass es nichts mit mir persönlich zu tun hat. Weil ich weiß, dass jede andere Person, die dieses Gespräch führt, der würde genau der gleiche Widerstand entgegentreten. Weil ich einfach schon so, ja, das ist wahrscheinlich auch eine gewisse Art von Erfahrung, weil ich einfach schon so oft erfahren habe, dass die Gründe, die hinter dem Widerstand stehen, ganz viel mit der eigenen Person oder dem System, in der Person ist, zu tun haben und eben nichts mit mir selber. Das ist wahrscheinlich eine Art von Reife, wenn man es so sagen will. Auch emotionale Reife, aber vielleicht auch irgendwie sagt man, dass es kommt mit dem Alter, ich weiß es nicht, weil man halt schon so viele Situationen erlebt hat. Aber das kann ich nur für die diese Situation noch nicht so viel erlebt haben, die da jetzt davor stehen und sagen, ja gut, okay, aber was mache ich jetzt? Das als Mantra sich selber vorsagen, hilft schon viel. Das habe ich am Anfang auch gemacht. Am Anfang,
wie lautet das Mantra?
Eben, es hat nichts mit mir persönlich zu tun. Mhm. Nicht ich bin das Problem. Mhm. Nicht, weil ich diesen Vorschlag bringe, wird es abgeschmettert. Und durch dieses Mantra sich vorzusagen und diesen Glaubenssatz auch vielleicht, naja, wegen mir ist das jetzt, sich davon zu lösen, macht die Situation mehr, bringt es auf eine mehr sachliche Ebene.
Und dann zerpflückst du es eben. Im Sinne von, okay, was genau habt ihr schon probiert? Was genau funktioniert denn nicht?
Genau. Also wenn man auf Widerstand trifft, eben, hier zusammenfassend, erstens nicht persönlich nehmen, versuchen von der emotionalen Ebene wegzukommen. Einerseits zuerst einmal natürlich bei sich selber und dann auch versuchen beim Gegenüber von der emotionalen Ebene wegzukommen. Das zweite, verstehen, was dahinter steckt. Verstehen, was hinter dem Widerstand ist, durch Kommunikation, durch Einzelgespräche. Und das dritte, zerpflücken. Und da auch nicht locker lassen. Und sich nicht abfinden lassen mit, sich nicht abfinden mit Larifari-Antworten mit, naja, das müssen wir uns dann anschauen. Sondern da ruhig auch hineinfragen. Und auch das wieder, da kann man natürlich auch jetzt sagen, naja, aber das, was glauben die dann? Die glauben ja dann, ich bin jetzt die wichtige Person und ich frage da jetzt hinein und so weiter. Auch das ist it's part of your job. Und als Business Developerin ist es Teil von meinem Job, eben diese Dinge zu challengen. Und wenn man das aber im Zuge eines Gesprächs macht, wo man dem anderen das Signal gibt, hey, ich gehe auf dich ein, dann hat man auch, gibt man das auch, legt man das alles auch auf eine zwischenmenschliche Ebene, die okay ist.
Und so aus deinen Erläuterungen jetzt merke ich halt, du jonglierst halt natürlich mit dieser zwischenmenschlichen Ebene, dann wieder auf die sachliche.
Ja.
Und das ist ein Balanceakt.
Ganz, ganz klar. Das ist ein Balanceakt und den muss man auch üben. Das kommt nicht von heute auf morgen. Das muss man üben. Ich kann empfehlen, sich ganz viel mit dem Thema Kommunikation auseinanderzusetzen. Das hilft in allen Positionen, in jedem Job, nicht nur als Führungskraft oder im Bereich Business Development. Überall hat man mit Menschen zu tun und überall ist Kommunikation eines der Hauptschlüsselelemente. Also ich kann empfehlen, sich sehr viel damit auseinanderzusetzen, Podcasts zu hören, Bücher zu lesen und vor allem aber ganz viel bei sich selber zu reflektieren und zu beobachten, wie kommuniziere denn ich und wie hätte ich gern, dass jemand anderer mit mir kommuniziert.
Weil es ja auch oft dieses, eben was wir auch eingangs gesagt haben, ich habe eh das Gefühl, dass ich das jetzt schon sehr genau. oft gesagt habe, ist das wirklich so und wie kommt es beim anderen an?
Oder, na, die wissen ja eh, wie ich das meine. Wissen sie es wirklich? In den meisten Fällen nicht.
Lass uns da nochmal reingehen, dieses, so jetzt musst du mal ein bisschen Fahrt aufnehmen, jetzt gehört sich was verändert. Ja? Und jetzt könnten auch Momente hochkommen, wo du sagst, ist eh gut, dass du im Sinne von, ich nehme wahr, dass dich das jetzt anstrengt, dass das jetzt zu viel ist, zu schnell ist und trotzdem müssen wir es machen. Also es gibt Momente, wo du auch als Führungskraft sagen musst, aber jetzt ist es so.
Ja.
Wie gehst du damit um?
Davor gelagert sind ja schon auch eben Gespräche, wie wir gerade gesagt haben. Und was auch gut hilft, ist, sich zu überlegen, was könnte denn Positives aus einer Veränderung für diese Person herausspringen? Ja, also dieses klassische What's in it for me, sich zu überlegen, was ist für den anderen drin? Weil dann kann man natürlich auch hier, das ist natürlich ein guter Motivator und man kann das auch hier, wie soll ich sagen, vielleicht auch eine Veränderung auf eine gewisse Art besser verkaufen, auch wenn das jetzt auch wieder einen negativen Touch hat, weil ich will ja nicht etwas verkaufen, was schlecht ist. Aber vielleicht muss ich manchmal eine Veränderung durchführen, wo im ersten Moment noch nicht jedem so bewusst ist, was die positiven Veränderungen sein können. Also das eine, sich in die andere Person oder in die anderen Personen hineinzuversetzen und zu überlegen, was könnte deren Vorteil daraus sein, was könnte deren Benefit sein. Und ja, aber manchmal ist es so, dass man dann sagen muss, wir setzen das jetzt um.
Hat das auch was mit Hartnäckigkeit zu tun?
Ja, natürlich. Und vor allem hat es erfordert auch eine gewisse Art von Mut. Mut und auch zu sich stehen und zu seinen Überzeugungen stehen.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, Hartnäckigkeit und Empathie als Führungskraft im Sinne von, ich verstehe dich, ich sehe dich, ich nehme dich wahr, ist kein Widerspruch?
Überhaupt nicht. Es ist für mich überhaupt kein Widerspruch, weil auch hier bei diesem Beispiel mit den Veränderungen, du nimmst das ja wahr. Ich zeige ja, ich nehme dich wahr, ich nehme deine Sorgen, Ängste, Wünsche wahr, weil wir haben davor dazu gesprochen. Ich nehme deine Position wahr, weil ich bringe Punkte, warum ich glaube, dass das für dich positiv ist. Ich sage und ich gebe aber auch Gründe, warum diese Veränderung wichtig ist. Das ist natürlich ein wesentlicher Punkt. Es muss transparent und klar sein, warum diese Veränderung wichtig ist, warum die für uns als Team wichtig ist oder warum die für uns als Unternehmen wichtig ist. Aber selbst wenn ich all diese Dinge gemacht habe, wird es immer noch Personen geben, und das ist ganz natürlich, die sagen, ich will es aber trotzdem nicht und ich finde es trotzdem nicht gut und die sich querstellen. Und dann kommt man eben zu dem Punkt, wo man dann die Entscheidung treffen muss, wenn man es trotzdem davon überzeugt ist, dass es richtig ist, dass man sie umsetzt. Aber dann hat es einen anderen, das ist ein anderer Weg, als zu sagen, das ist die Veränderung, wir machen das, Punkt. Da spreche ich nicht mit dem anderen, da nehme ich nicht die anderen Menschen wahr, da erkläre ich nicht, warum das wichtig ist. Und das ist ein Law-and-Order-Prinzip. Das heißt, auf der einen Seite das Empathische, zu sagen, ich nehme wahr, was ihr sagt, ich höre euch zu. Gleichzeitig werden wir diese Veränderung durchsetzen, weil es für uns nachhaltig wichtig ist.
Ich habe nämlich auch immer wieder mit Führungskräften zu tun, die an dieser einen Ecke eben so ein bisschen gerade nicht hängen bleiben, sondern sich dort auch ein bisschen vielleicht gefangen fühlen. So dieses, man ist als Führungskraft so dieses Auffangbecken für Emotionen, Bedürfnisse, weil man halt natürlich diese Empathie haben möchte und zeigen möchte, ich sehe dich, ich nehme dich wahr.
Ja.
Da aber nicht hängen zu bleiben, weil man als Führungskraft ja keine Bedürfniserfüllungsfunktion nur hat. Ne? Wie kommst du da gut raus? Also wo ist der Moment, dass du sagst, und jetzt treffe ich die Entscheidung für uns?
Prinzipiell gehe ich mal davon aus, dass meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen erwachsene Menschen sind und man erwachsenen Menschen auch bestimmte Dinge zutrauen kann. Ich kenne das, was du beschreibst. Ich habe das in den vorigen Unternehmen erlebt. Ich sehe das auch ab und zu hier, dieses Hegen und Pflegen von den Mitarbeitern, vom Team und in Watte packen und na, das kann ich ihnen so nicht sagen, weil das dann haben sie Angst oder dann ärgern sie sich oder das bringt zu viel Aufruhr oder sonst was. Ja, natürlich kann man nicht alles eins zu eins als Führungskraft sagen und natürlich kann man nicht den Druck, der von oben auf einem kommt, eins zu eins weitergeben. Das ist natürlich part of your job als Führungskraft, dass du das hier abpufferst. Und es ist auch Teil des Jobs, die Emotionen aufzufangen. Aber trotzdem kann man seinem Team auch etwas zutrauen. Und man kann auch sagen, so ist die Lage, schaut nicht gut aus. Man kann auch sagen, das war nicht gut. Man kann auch Kritik geben. Personen halten das aus. Mhm. Sie sind erwachsene Menschen. Und auch hier wieder natürlich kommt es darauf an, wie man das tut. Aber wenn man einen empathischen Weg wählt, wie wir jetzt vorhin schon so oft beschrieben haben, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass da viele sogar sehr dankbar sind für ganz klare, vielleicht auch manchmal harte Worte. Weil es ist auch, wenn eine Führungskraft die Entscheidungen trifft und diese auch durchzieht, die eine Richtung vorgibt, das gibt Orientierung. Das sind ja auch bestimmte Leitplanken, in denen man dann weiß, in denen kann ich mich bewegen. Wenn ich nicht weiß, wohin soll ich jetzt eigentlich gehen und meine Führungskraft gibt mir auch nicht wirklich einen Weg und entscheidet auch nichts für mich oder für uns als Team, woher soll ich wissen, wohin soll ich folgen? Es braucht in meinen Augen immer beides.
Und weil du es gerade angesprochen hast, du hast das im Endeffekt, hast du es schon ein bisschen beantwortet, aber was braucht es deiner Meinung nach, damit Mitarbeiter eine Kritik eben annehmen können?
Naja, im Idealfall ist schon eine Vertrauensbasis da. Wenn man jetzt wo neu in eine Rolle kommt, dann ist das ja wahrscheinlich noch nicht in den ersten Wochen da. Dann ist es natürlich immer ein ganz toller Start, wenn man vielleicht gleich ein Kritikgespräch führen muss. Diesen Start wünsche ich niemandem. Aber grundsätzlich auch hier wieder, egal ob man neu in einer Position ist, also sich noch nicht gut kennt oder schon kennt, für mich, was mir sehr hilft als gedanklicher Leitfaden, dass ich mal grundsätzlich davon ausgehe, dass niemand vorsätzlich schlecht oder falsch oder nicht optimal handelt, sondern etwas die Person dazu geführt hat, sei es jetzt innerlich oder äußerlich. Und das ist sehr, das macht einen totalen Mindset-Shift, weil dadurch kommt man weg von, ich führe jetzt mit dir ein Kritikgespräch, weil du hast was falsch gemacht, zu, hey, schauen wir gemeinsam, was ist eigentlich schiefgelaufen?
Und das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied, nämlich nicht den Fokus auf, du hast was falsch gemacht, sondern etwas ist nicht so gelaufen, wie wir es uns gewünscht haben.
Genau.
Nämlich den Druck oder diesen Fokus wegnehmen von den einzelnen Menschen, sondern was im System funktioniert nicht, was müssen wir vielleicht verändern, welchen Weg, was auch immer.
Und das mit dem, was du gerade gesagt hast, was im System funktioniert nicht, das ist ein wesentlicher Punkt und den habe ich lange auch selber unterschätzt. Sich die Frage zu stellen, hat das System vielleicht die Person dazu gebracht, so zu handeln, wie sie gehandelt hat? Und das ist, wenn man neu in eine Rolle kommt oder neu in ein Unternehmen kommt, dann kennt man das System noch nicht. Und dann fragt man sich vielleicht oft, warum machen die Personen das? Warum macht mein Team das? Warum macht die Person das so? Weil man eben das System noch nicht kennt. Und das ist sehr wichtig, kennenzulernen und sich da eben auch immer wieder die Frage zu stellen, ist das vielleicht der Grund für das Handeln? Weil dann kann die Person, um die es geht, gar nichts dafür, unter Anführungszeichen, sondern es wäre jede x-beliebige Person, könntest du auf diesen Sessel setzen und sie würde genau gleich handeln.
Ihr könnt das nicht sehen, aber ich finde das gerade so toll, was du sagst, weil das mein Daily Business ist natürlich, so dieses weg vom menschenzentriertes oder personenzentriertes Fehlverhalten oder immer, weißt du, so, immer die eine Kollegin, immer der eine Kollege, der immer der Querrede oder was auch immer, sondern was an unserer Art und Weise, an unseren Mustern, wie wir arbeiten, wie wir zusammenarbeiten, was wir tun, erlaubt das, dass das passiert zum Beispiel. Und jetzt bist du, schon 6 Monate dabei. So, am Anfang hat man noch diesen frischen Blick auf das Ganze. Und ich bin ja der Meinung, natürlich ist es wichtig, sich diesen frischen Blick eine Spur zu behalten, was schwierig ist, weil irgendwann bist du auch Teil des Systems natürlich und schwimmst da drin mit. Wie schaffst du es aber für dich, diesen Blick, diese Metaebene immer wieder einzunehmen mit deinem Team?
Also was natürlich hilft, ist, dass ich meine Stärken sehr gut kenne. Also auch hier wieder für alle, die es noch nicht gemacht haben, sich mit den eigenen Stärken, natürlich auch mit den Schwächen auseinanderzusetzen. Und ich für mich schaue darauf, dass ich mindestens einmal im Monat mir Zeit nehme zu reflektieren. Ich würde es gerne öfter machen, schaffe ich nicht immer, muss ich auch zugeben, aber zumindest einmal im Monat nehme ich mir Zeit, da nehme ich mir auch wirklich 1,5 Stunden Zeit oder länger, zu reflektieren, zu schauen, eben wo stehe ich mit meinem Team, wo stehe ich in meiner Rolle, wo stehen wir als Unternehmen, was sind die Themen, die gerade auf meinem Tisch liegen und genau eben absichtlich dieses Rausnehmen aus dem Daily Doing, wo plötzlich alles Prio 1 ist, sondern rausnehmen zu schauen, was ist jetzt wirklich wichtig. Nochmal zurückswitchen auf, warum bin ich eigentlich da? Was ist eigentlich mein Auftrag? Ist das, wie ich jetzt arbeite und die Themen, an denen ich arbeite, erfülle ich damit meinen Auftrag? Erfülle ich damit die Frage, warum bin ich da? Bringt mich das weiter mit meinem Team? Bringt das mein Team weiter? Also es gibt diverse Reflexionsfragen, die man sich stellen kann, die eben absichtlich, die nur diesen Zweck haben, dass man hier rauszoomt. Das mache ich für mich und mit meinem Team mache ich das mehr eigentlich in Einzelgesprächen, weniger im Team, weil das oft auch sehr auf einer persönlichen Ebene dann vielleicht auch sein kann. Da kommt es natürlich immer darauf an, wie offen jemand dafür ist. Das braucht auch eine gewisse Offenheit. Aber das schaue ich auch, dass ich das regelmäßig mit meinem Team mache oder ich in diese Challenge-Position gehe und ihnen diese Fragen stelle.
Mit einem Blick auf die Zeit will ich dir eine allerletzte Frage stellen, Daniela. Wenn du einer neuen Führungskraft nur einen Gedanken mitgeben dürftest, um nachts ruhig schlafen zu können, welcher wäre das?
Eine Person, die neu in die Führungsrolle kommt, sich selber nicht so viel Druck machen. Ich habe schon angedeutet davor beim Thema Meetings, wie ich immer so perfekt darauf vorbereitet war. Als ich neu in der Führungsrolle war, habe ich mir extrem viel Druck gemacht. Ich muss als Führungskraft immer gut kommunizieren, ich muss immer alles wissen, ich muss auf alles eine Antwort haben, ich muss immer parat sein, ich muss immer das perfekte Vorbild sein und so weiter und so fort. Es geht nicht darum, als Führungskraft perfekt zu sein. Es geht darum, vielleicht sogar genau das nicht perfekte, authentisch leben zu können.
Und das waren jetzt ganz mega schöne Abschlussworte von dir. Dankeschön, Daniela, für deinen Einblick, die Offenheit, die Klarheit in deinen Worten. Wer führen will, muss Systeme verstehen, Menschen ernst nehmen und Veränderung auch ein Stück lesbar machen. Und das klingt zwar einfach, ist aber tägliche Praxis, wie du sagst, mit viel Ambivalenzen, die man auch aushalten muss. Und wenn du da draußen Führung lebst oder gerade hineinwächst, nimm dir 2 Dinge mit aus dieser Episode, nämlich Ankommen braucht Aufmerksamkeit und Veränderung braucht Haltung. Und beides lässt sich lernen, und aber nicht delegieren. Das war Teamwork Kills My Vibe manchmal, der Podcast für Menschen, die Führung mutig, klar und wirkungsvoll gestalten wollen. Danke dir von Herzen für dieses Gespräch, für diese Masterclass.
Und danke, dass du da sein durfte.
Ganz viel Erfolg für deine weitere Laufbahn und alle Veränderungen, die du machen wirst. Dankeschön. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.